neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen und heute mit einem Gast, der sich in der allerersten Runde schon gemeldet hat. Das ist jetzt ein gutes halbes Jahr her. Hallo Michael.
Hallo Fabian, schön hier zu sein. Hi.
Ja, schön, dass wir es endlich mal einrichten konnten, diesen Termin, dass wir das hinkriegen. Wie gesagt, ein halbes Jahr dümpeln wir damit rum, dass wir zusammen hier kommen. Und aber du bist ein viel beschäftigter Mann, genauso wie ich mit meinen Schichten. Ist immer ein bisschen schwierig, dann Termine zu finden. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Sehr schön. Ja, Michael, auch bei dir soll es darum gehen. Du fandst die Idee eigentlich auch ganz gut, wenn ich das so gelesen habe in der ersten Anfragerunde, dass wie du zum Rollenspiel gekommen bist. Und ja, da werden wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen. Und wie bist du denn dazu gekommen zum Rollenspiel?
Ja, über einen Freund. Das war damals so. Mein damals bester Freund, der Danny, der jetzt vielleicht auch zuhört, der ist damals in einen Spielwarenladen gegangen und hat da entdeckt ein Abenteuer-Basisspiel. Und weil er nicht wusste, was es ist, hat er es gekauft und sich angeschaut und dann gesagt, du, Micha, du musst da jetzt mitspielen. Und ich habe mich nicht lange prügeln lassen, muss ich ehrlich sagen, sondern war da sofort all hooked in. Damals war das DSA in der ersten Version. Also wirklich noch die ganz alte Box hier mit dem schwarzen Auge im Hintergrund und der Bikini-Frau und dem barbusigen Helden mit dem Wurfgeschoss da, dem Drachen, der angreift. Ja, schön nostalgisch.
Ja, schön. Sehr cool. Also DSA-Anfänger auch sehr gut. Freut mich immer wieder, weil ich selber auch DSA angefangen habe und das ist schön.
Ja, wir waren dann am Anfang so ein bisschen in uns, in so einem Bottich. Wir haben dann also seine Schwester dazu akquiriert und meinen Bruder dazu akquiriert, damit wir so eine Spielrunde zusammen bekommen. Und irgendwann hat mein Bruder dann gesagt, ja, du, pass mal auf, so ein paar Jungs in meiner Klasse, die spielen dann noch nebenher Shadowrun. Und dann haben wir uns mit denen zusammengetan und im Wechsel DSA und Shadowrun gespielt. Und dann kam irgendwann die experimentelle Phase, wo wir dann gesagt haben, okay, jeder, der nicht leitet, nimmt sich jetzt irgendein System, das er jetzt leitet und das im Wechsel anbietet. Dann hatten wir also Earthdawn, Star Wars und Vampire noch mit am Start. Und das Projekt lief nicht wirklich lang, weil es gibt natürlich Spielleiterpersönlichkeiten und Leute, die eher nicht so dazu geneigt sind. Insofern habe ich da viele Systeme kennengelernt und viele Systemfragmente noch irgendwie in meinen Schatz gehortet. Aber ja, das war da erstmal sozusagen der Initialstart, wo wir dann alles Mögliche ausprobiert hatten und für mich auch das erste Mal Spiel leiten. Und danach, ja, habe ich dann eigentlich angefangen, fast nur noch zu leiten.
Sehr schön. Also gleich zu Anfang die Initiative in der Gruppe ergriffen und mehrere Systeme kennengelernt. Das finde ich cool. Dass man dann so gesagt hat, ey, irgendwie haben wir Bock auf mehr Systeme. So höre ich es jetzt raus.
Ne? Ja, man muss ja sagen, das war ja damals eine Zeit. Man hat ja DSA in den Spielzeugläden noch gekriegt, weil es über Schmidt-Spiele beim Fedes-Verbund war. Mhm. Und deshalb hatten wir am Anfang auch nur gedacht, Rollenspiel, das ist DSA. Da gibt's ja gar nichts anderes. Und die Jungs, die da mit uns Shadowrun gespielt haben, die waren eben schon in einem Rollenspielladen. Ja, das war, jetzt lass mich lügen, war es der Bazar von Tauf? Ja, ich glaube, es war der Bazar von Tauf. Und die haben gesagt, da gibt's fein noch andere Sachen. Das war für mich so ein Erweckungserlebnis. Da bist du in den Laden reingekommen und da waren da so Kruschtelboxen voll mit unterschiedlichsten Systemen von Traveller oder GURPS und sonst irgendwas, wo ich dann erstmal dachte, oh Gott, was ist das?
Sehr cool. Ja, so einen richtigen Rollenspielladen habe ich hier bisher noch nicht gesehen. Also es gibt bei uns so 30 Minuten von hier. Da hat jetzt vor kurzem oder vor gut zwei Jahren hat da einer aufgemacht. Aber der ist mehr so für diese Miniaturen, also Warhammer 40k und sowas. Oder Herr der Ringe mit den ganzen Schlachtfeldern und so. und sehr auf Modell und also ein Krams, der hat ganz wenig nur Systeme stehen, wo man nicht keine Figürchen für braucht. Der hat er vor kurzem. Kannst auch Tisch mieten und dort drin spielen. Also ganz genau verschiedenste Brettspiele und so weiter und so fort. Ist ganz cool eigentlich. Aber so einen klassischen Rollenspielladen, so wie du ihn jetzt beschreibst, haben wir hier so nicht gehabt. Also kenne ich auch nicht. Ich bin ja auch erst seit 8 Jahren oder seit 9 Jahren in der Szene.
Ja, ja, du bist Küken. Ich hab's schon mitbekommen. Ich darf gar nicht sagen, ja. Wenn ich schon Rollenspiel spiele, da sind die meisten Leute dann so von wegen, oh Gott, so lang schon? Ich hätte gar nicht gedacht, dass du überhaupt so alt bist.
Ja, nee, das glaube ich auch. Ne? Wenn man hier so im Podcast hört, wie viele Leute seit über 40 Jahren oder 40 Jahren, genau 40 Jahren Pen and Paper spielen, das ist schon wirklich krass, ne? Und ich hatte nämlich gerade eine Frage im Kopf, wie alt bist du denn gewesen, als du angefangen hast, wenn ich das so fragen darf?
9. Wobei man muss 9. dazu sagen, der Keim der Fantastik, der war schon viel früher in meinem Hirn. Also ich habe schon ganz früh zu meinen Eltern gesagt, ich möchte das mal machen, so beruflich irgendwie. Hab da also auch, damals gab es so ein Reader's Digest, ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch kennt, so Sammelbände mit Sci-Fi Classics oder Der Planet der Verbrecher und sonst irgendwas. Meine ersten Philip K. Dick Romane habe ich in diesem Format gelesen und ich vergöttere diesen Menschen wirklich. Ja, und den Herr der Ringe damals noch in so einer alten, lapprigen Klett-Cotta-Variante mit Softcover quasi. Das habe ich damals schon gelesen und war damals schon der Außenseiter. Und als ich dann in der weiterführenden Schule quasi den Freund getroffen hatte, da hat er mir dann die Tür zum Rollenspiel eröffnet. Und weil meine Eltern aber immer gesagt haben, hier, du machst mal was Vernünftiges, du musst mal irgendwie Geld verdienen, habe ich dann erstmal andere Wege im Beruflichen gemacht, war aber immer so gedanklich noch in der Fantastik verhaftet und habe es jetzt ja schließlich doch zu meinem Beruf gemacht.
Ah, sehr schön. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber diesen Keim der Fantastik kann ich ganz gut nachvollziehen, weil wenn ich überlege, mein bester Kumpel oder so einer meiner besten Kumpels, mit dem haben wir früher schon, so mit 8, 9 rum, haben wir so eine Gruppe gehabt und einer der Väter, der war Tischler, Schreiner, also irgendwas mit Holz auf jeden Fall. Und der hat natürlich Werkzeug ohne Ende gehabt. Der hat auch Holz ohne Ende gehabt zu Hause. Und der hat uns so richtige Holzwaffen gebaut. Und so Äxte, Schwerter. Und wenn wir Bock hatten, dann hat er uns das einfach gemacht, ne? Und da sind wir dann losgezogen. Wir hatten bei uns im Dorf so einen Baum, der stand mitten auf dem Feld. Da sind wir dann immer hin. Das war unsere Safe Place quasi und haben dann verschiedenste Abenteuer gespielt und ich glaube, wenn wir damals gewusst hätten, dass es sowas gibt wie DSA, D&D und so weiter und so fort, so Rollenspiel halt eben, dann wären wir da mit Sicherheit auch schon viel, viel eher dran gekommen, garantiert. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist mehr so zum Spielleiten hingezogen.
Ja.
Oder jetzt mittlerweile. Aber so vom Spielerischen her oder von den Systemen, die du bisher gespielt hast, früher natürlich eher, was waren das so deine liebsten Systeme, die du, kannst du mir da so ein paar nennen? Okay, ich sehe schon, die Erfahrung macht's, du guckst schon da oben und denkst, oh Gott, so viele Systeme, nimm mir mal die besten 5.
Aktuell, du meinst aktuell, oder?
Aktuell oder je nachdem, also wirklich, wie du meinst.
Ja, 2 Seelen wohnen, in meiner Brust. Eigentlich leite ich furchtbar gerne Kampagnen, deshalb sind die ganzen Kampagnenspiele das, was ich gerne mache. Und so nostalgisch verhaftet bin ich natürlich so ein kleines bisschen in DSA, auch wenn mir die Mechaniken überhaupt nicht mehr gefallen. Also allein dieses HP-Bloating, das ist furchtbar. Insofern hasse ich die ganzen Systeme mit HP-Bloating. Wenn ich leite, dann meistens auch mehr oder weniger ohne System, fast ohne Proben. Und das geht eigentlich mehr um das Setting. Da finde ich wahnsinnig toll Numenera, weil man da einfach alles machen kann. Du kannst von Dimensionsreisen, Zeitreisen, fantastischen Geschichten, Sci-Fi-Geschichten, du kannst einfach alles machen. Und das ist wahnsinnig, ja, gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Finde ich fantastisch. Dann, was ich gerade in letzter Zeit sehr viel mache, weil ich es einfach sozusagen aus dem Stegreif machen kann, ohne Tools. Das ist was, was vielleicht für dich ganz witzig ist, weil du ja auch gesagt hast, Tan Candles war so toll für dich zu erleben.
Ja.
Also ich finde Everyone is John wahnsinnig geil. Kennst du das?
Everyone
is John. Die Idee ist einfach die, dass alle Spielenden gemeinsam denselben Charakter spielen und sozusagen einzelne Persönlichkeitsfacetten von ihm darstellen und die Kontrolle nach und nach übernehmen.
Ah, okay.
Im Kern ist es dann auch so, ja, gamifiziert mit Punktewertung und wer die meisten Punkte hat, der muss danach leiten. Kannst aber alles in die Tonne kloppen. Ich mache da meistens so als Rausschmeißer auf irgendwelchen Conventions die letzte Runde und wir sind dann die, die am Schluss noch lachen und rausgekehrt werden müssen, weil es einfach, ja, es ist Chaos. Es ist Chaos pur. Ich habe da auch kaum Plot dafür, weil das passiert halt im Spiel. Du weißt ja nicht, was passiert, weil, ja, wir hatten zum Beispiel schon einmal, dass einer der Meinung war, er ist Spider-Man und der andere war eine Mutter, die heim wollte, weil sie gefrorene Sachen im Kofferraum hatte. Und allein die Dynamik zwischen den beiden, wer dann die Kontrolle übernimmt und was dann passiert, der ist der Hammer.
Das ist ja also, fantastisch.
Ja, ist sehr fantastisch und ist auch von Pro Indie, das heißt, man unterstützt kleine Verlage damit. Finde ich wahnsinnig toll, ja?
Sehr cool. Ich habe es hier gerade schon auf. Ich werde es auf jeden Fall nochmal auflassen. Und werde ich mir, wenn ich dann Zeit habe, mir das auf jeden Fall durchlesen. Ich habe so viele Systeme mittlerweile mir angeschafft. Die Tage kommt jetzt noch ein neues, eine Erweiterung für Tales from the Loop. Und ich hatte jetzt ein bisschen Geburtstag und dann hatte ich mir so ein bisschen von dem Geld, was ich da gekriegt habe, habe ich mir sowas geholt.
Wie kann man denn ein bisschen Geburtstag haben? Ja,
ich habe halt nicht gerne Geburtstag. Ich mag es nicht, wenn ich im Mittelpunkt stehe. So ist das.
Alles also, klar. Ist legitim.
Wenn es einen Tag gibt im Jahr, dann ist es mein Geburtstag, wo ich nicht im Mittelpunkt stehen möchte. Das ist einfach, ich mag das einfach nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Nee, da habe ich, wie gesagt, da habe ich mir jetzt noch ein neues System wieder geholt. Also eigentlich nur eine Erweiterung für ein bestehendes System. Und genau, also und man muss dazu sagen, meine Frau hat letztens zu mir gesagt, aber jetzt ist ja nächsten 4 Jahre erstmal Ruhe, ne? Naja, das war dann irgendwie 4 Tage später, habe ich mir das neue System bestellt.
Ja, kenne ich.
Nein, aber da gibt es so viel Schönes draußen, ist einfach wirklich so.
Genau. Aber wir haben ja erst 2 Systeme, ja.
Genau.
Shadowrun ist mein All-Time-Classic, weil ich einfach Cyberpunk liebe und mit Shadowrun sozialisiert wurde. Sonst wäre es vielleicht auch Cyberpunk inzwischen, also das System, das heißt wie das Genre. Weil das natürlich cleaner und rougher ist als mit Magie und Elfen und Zwergen und so weiter. Aber bei mir ist es Shadowrun und das ist so mein Wohlfühlsystem, wo ich im Prinzip jederzeit irgendwelche Geschichten aus dem Hut zaubern kann. Und weil ich das System so geil finde, habe ich da ja auch einen eigenen Podcast dazu. Und macht großen Spaß. Genau. Dann muss gerade mal überlegen, weil ich mache so viel. Ja, also ich sage immer so im Scherz, ich habe 71 Rollenspielsysteme. Das ist aber schon eine Weile her, dass ich die gezählt hatte. Inzwischen sind es vielleicht ein bisschen mehr geworden. ganz toll finde ich die alten, freakigen Sachen, wie zum Beispiel Plüschpaw und Blunder, Tales from the Floating Vagabond, Paranoia und so weiter. Die sind einfach herrlich skurril und chaotisch. Da kann ziemlich viel passieren. Wobei ich ja eigentlich gesagt habe, ich bin Kampagnenspieler und das sind alles so One-Shot-Beyond-Pretzel-Systeme. Ja, in Kampagnen, was ich da sehr schätze, ist eben die Kontinuität und dass das Ganze eine gewisse Gravitas hat. Und dazu brauchst du aber auch die richtigen Spieler. Und deshalb ist sowas selten. Ja? Schwierig zu realisieren in einem gewissen Alter. Du hast ja selber mitbekommen, wie wenig Zeit ich habe.
Ja. Ja, das ist wirklich so. Wenn ich mehr Zeit hätte, ich würde, wir hatten gestern Abend noch das Thema, da war unsere Tischrunde da. Und da sagte auch einer, wenn ich mehr Zeit hätte, ich würde so viel mehr Pen and Paper spielen. Weil es einfach, ja, absolut ein tolles Hobby ist, ne? Ist einfach so.
Mhm. Ja, Mausritter finde ich sehr cool. weil es einfach simpel von den Regeln her funktioniert. Du kannst einfach mal kurz einen Charakter auswürfeln und die Ergebnisse sind so stark randomisiert, dass es im ersten Moment unfair vorkommt. Aber man merkt dann im Laufe der Zeit, dass das, was einem ein Vorteil ist, auf der anderen Seite auch wieder ein Nachteil ist und andersrum. Das heißt, es mittelt sich im Laufe der Zeit. Und das kommt eh nicht drauf an, mit den Mäusen irgendwie Powergaming zu betreiben. Es ist einfach fantastisch, diese Welt so aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. So das Grasfressen der Monster, das ist dann der Rasenmäher und so weiter.
Ja.
Sowas macht mir einfach wahnsinnig Spaß, eben ja andere Realitäten zu erleben.
Ich habe mal vor einiger Zeit, bevor wir die jetzige Kampagne gespielt haben, haben wir oder habe ich mir quasi so ein bisschen das abgeguckt von den Rocket Beans, das Animal Squad. Da haben wir dann Animal Squad gespielt, wo die Tiere dann quasi 9/11 aufhalten müssen und versucht haben, es zu verhindern. Das hat bei uns auch geklappt. Aber das war auch total interessant, auch sich dann zu überlegen, okay, wie war die Zeit vor 9/11 und was gab es dort noch alles? Also diese Gameboy-Sachen und so weiter und so fort. Und auch allein, wie du schon sagst, die Perspektive der Tiere genauer zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Die Herausforderung war super, war wirklich klasse, aber es war nicht einfach. Und auch für die Spieler war es nicht einfach, ne? Weil sie mussten ja immer sich andere Sachen ausdenken für zum Beispiel ein Auto oder ein Flugzeug oder Häuser. Also das waren ja, die Häuser waren zum Beispiel so die Nester der Menschen, so, ne? Und das war ganz, ganz interessant. Also das war wirklich richtig toll. Das haben auch die Spieler gesagt damals, dass das ein tolles Abenteuer war und auch halt eben dieses Umdenken, ne? Das ist ganz fantastisch. Das war richtig cool. Das, wenn ich das raushöre, das sind jetzt so deine Systeme, die du gerne gespielt hast und auch leitest, richtig?
Ja.
Okay. Weil das wäre eigentlich die nächste Frage gewesen, was leitest du denn unheimlich gerne? Aber das hast du ja auch schon beantwortet, so mehr oder weniger.
Ja gut, wie gesagt, das ist zweigespalten. Die ganzen One-Shot-Systeme, die leite ich vor allem im Vereinsabend. Wir haben einen Verein hier im Ort, der Freitagabends einen offenen Spieletreff macht. Und da leite ich gerne von meinem Stapel der Möglichkeiten. Ich liebe dieses Wort. Danke dafür.
Ja, fand also richtig schön, dass wir dieses Wort etabliert haben. Ralf, vielen, vielen Dank.
Ja, da mache ich es mir einfach zur Aufgabe, jede Woche ein System zu leiten, das ich noch nicht geleitet habe. Deshalb zuletzt auch Troubleshooters, was ich auch sehr, sehr geil finde. Vor allem wegen diesem total liebevollen Spielmaterial. Da haben die Spieler, wenn sie denn wollen, einen Reisepass auch mit diesem Passpapier. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß. Also ich bin bei Green Gorillas im Discord und ich kriege da auch einiges mit. Ich finde das total super gemacht mit Troubleshooters. Also du kannst gerne noch weiter erzählen. Für die Leute, die es nicht kennen, können wir natürlich unbezahlte Werbung machen. Das ist gar kein Problem. Dafür ist der Podcast auch da. die haben so ein Zettel, so einen kleinen Ausweis, genau, so ein Reisepass ist das, glaube ich, ne?
Ja, ja, mehrseitig. Und da kannst du dann auch für jedes Abenteuer, das du erlebt hast, sozusagen einen Reisestempel reinmachen. Da gibt es jetzt so Aufkleber, die dann auch so semi-transparent sind, dass es echt auch aussieht wie ein Reisepass, ein Reisedokument eben. Also ich find's total klasse, ja. Über das System lässt sich streiten, aber ich habe da sowieso eine sehr theoretische Sicht auf die ganzen Systeme und bin der narrative Onkel. Ja, ist halt so.
Ja, man kann über jedes System streiten. Jedes System hat seine Schwächen, aber auch seine Stärken. Und da muss man einfach seiner Meinung stehen. Ist einfach so.
Ich bin da sogar anderer Meinung. Ich denke, dass die Schwäche vom Rollenspiel ist das System.
Ach so, okay. Das ist auch ein guter Ansatz, ja.
Das Setting funktioniert auch ohne Regeln absolut toll, wenn man sich drauf einigt. Mit meiner Frau zum Beispiel spiele ich auf Autofahrten Shadowrun ganz ohne Heldendokument, ohne Würfel, ohne sonst irgendwas. Einfach durch Erzählen. Und das funktioniert fantastisch. Man muss sich halt bloß drauf einlassen können, ja?
Ja, genau. Das ist wie so ein bisschen, jetzt vor ein paar Folgen kam das ja raus mit Norbert, mit dem TS, also Travel Size RPG.
Jetzt weiß ich, welchen Norbert du meinst. Es gibt ja mehrere.
Genau. Genau, mit dem Travel Size RPG Regelsystem. Da ist ja auch wirklich, das passt ja auf ein DIN A5-Zettel, glaube ich. Also wirklich auf ganz, ganz kleines Papier stehen die Regeln drauf. Und das ist so simpel gemacht. Ich habe es ja auf der BavariaCon gespielt. In der Bavaria-Folge hört man es ja auch. Und das ist total schön, wenn man einfach auch so eine. Ja, gut, du kannst das, wie gesagt, du kannst dieses System auf jede Welt einfach münzen. So, wenn du da unterwegs bist, kannst du damit DSA spielen und so weiter und so fort. Also, das ist auch total toll.
Also, das Travis als RPG, das kenne ich und ich kenne auch den Norbert Franz. Grüße an der Stelle. Das ganz große Problem vom Travis als RPG und den meisten anderen OSR-Produkten ist eben der Mechanismus. Du hast also irgendwie meistens ein einzelnes Würfelereignis, das Ja oder Nein sagt. Und da fehlt mir so ein bisschen das Player-Empowerment, um zu sagen, hier, diese Probe ist mir wichtig. Und wenn du jetzt aber da Regeln dazu gibst, damit der Spieler mehr Kontrolle über seinen Wurf hat, die Spielerin, damit die Figur eben nicht beim Cool aus dem Fenster springen patzt und sich den Knöchel verstaucht und nicht mehr mitspielen kann oder sowas, dann hast du wieder Regeln obendrauf. Und ja, die Idee, alle Situationen durch Regeln zu erschlagen, die führt dann zu diesen Megasystemen, wie wir es in den 80er, 90er Jahren hatten, wo wir irgendwie 300 Seiten Regelwerk hatten. Das ist natürlich nicht das, was du auf Reisen mitnehmen möchtest. Und im Endeffekt ist die Befreiung von den Regeln dann das, was für mich der richtige Weg ist. Deshalb wird bei mir selten gewürfelt, bloß um es ein bisschen spannend zu machen. Und weil Leute halt einfach Würfel geil finden. Ja.
Ja. Ja. Ja, ist schon, also man sieht auch hier oder man hört auch hier wieder, Rollenspiel hat so viele schöne Facetten und ist einfach so unglaublich weitläufig. Ist einfach faszinierend. Kann man machen, wie man möchte und ist einfach schön. Ja, so sehe ich das eigentlich. Ist halt wirklich so. Jetzt kriege ich das Dokument nicht auf mit den Fragen. Du hast gesagt, Spielleitung, okay, haben wir abgehakt. Wie du die gespielt hast, abgehakt. Was war denn dein erster Charakter?
Ja, mein erster Charakter ist eine Peinlichkeit par excellence eigentlich, weil ich habe ja gesagt, wir haben angefangen mit DSA 1. Und da gab es zur Wahl den Zwerg, den Elf, den Krieger, den Magier und den Abenteurer. Mehr gab es gar nicht und ich habe damals den Magier genommen. Dass man das auch weiblich spielen kann, dass man das auch mit anderen, ich sag jetzt mal, Rassen spielen kann, das war mir gar nicht bewusst. Man hat da gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, Alter, ich war 9. Also da denkst du über solche Dinge nicht nach, vor allem nicht in der damaligen Zeit, wo das Thema divers und sowieso überhaupt nicht gedacht wurde. So, dann haben wir also da eine Weile gespielt und dann kam eine nächste Regeledition raus. Ich glaube, die 2 hat noch gut funktioniert und dann war es die 3, die uns das Genick gebrochen hat. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Jedenfalls kam da erst das Grundregelwerk raus und der Spielleiter hat damals gesagt, ich will da sofort umsteigen. Deshalb sind wir umgestiegen, aber Grundregelwerk war ohne Magieregeln. Das heißt, aus meinem männlichen Magier wurde dann eben erstmal kein Magier, sondern, ja, was gab es damals? Ganz ehrlich, ich da als, keine Ahnung, 13-Jähriger geschätzt gefühlt, durchgeblättert und gesagt, ah ja, ha, die Moha-Dame, die sieht hübsch aus, die will ich haben. So, da wurde also der männliche Magier zur weiblichen Moha und dann hat man da später sozusagen noch die Magieregeln obendrauf gepflanzt und gesagt, ja, war wahrscheinlich mal eine Sklavin, wo dann magisches Talent war und dann hat da der Sklavenhalter irgendwie die Ausbildung finanziert und so weiter und so weiter. Und weil dann so nach und nach mehr Möglichkeiten kamen, habe ich dann peinlicherweise noch gesagt, ah ja, gut, du, Hesindegeweihte noch dazu, wäre auch nicht schlecht, kann ich mich noch wundern. Und vielleicht noch irgendwie den Zauberstab mit Hexensalbe einschmieren, kann ich noch fliegen. Das waren so die Zeiten, wo wir wirklich so peinliche Powergaming-Episoden hatten. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben da 3-4 Mal die Woche gespielt. Und oh, ja, das auch nur in unserem eigenen Gärpottich. Also immer dieselben Leute. Und man hat sich da natürlich auch gegenseitig irgendwie befeuert und ganz abstruse Ideen gehabt. Wir haben damals zum Beispiel auch in einer Heldenrunde gesagt, wir kaufen uns gemeinsam ein Haus und haben damals für uns gefühlt eine riesige Summe von Dukaten hingelegt. Und irgendwann später kamen dann die Hausbauregeln. Da gab es aber nur noch zwei Leute, denen das Haus gehört hat. Alle anderen sind irgendwann ausgestiegen aus der Kampagne. Und wir haben das dann verkauft und hatten da ein Haus mitten in Gareth in bester Lage mit 3 Stockwerken oder sonst irgendwas. Eine irrsige Summe Geld dafür bekommen. Also echt schwindelerregende Summen. Und ab da war das Game natürlich so ein bisschen broken, weil theoretisch hättest du alles mit Dukaten erschlagen können.
Ja,
Räuber, ja. Kein Problem, ich hole mir ein paar Söldner. Haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir waren natürlich abenteuerlustige Gesellen. Aber ja, nur um mal so eine Idee davon zu geben, was da so die infantilen Leute gemacht haben, die da für sich alleine gespielt haben und keinen Kontakt zur Außenwelt hatten.
Ja, das ist wirklich, das war dann, ey, krass. Das Haus in Gareth, auch nicht schlecht. Unser aktuelles Abenteuer findet in Gareth statt, aber so viel dazu. Sehr schön. Ja, das ist Wahnsinn. Also, richtig schön. Was stellst du dir denn noch so vor? Was kommt bei dir als nächstes? So, so die nächsten Projekte, die du hast?
Boah.
Also jetzt, morgen ist ja, also jetzt am, heute der Aufnahmetag ist Donnerstag und morgen ist dann wieder dann im Vereinsheim.
Ja, Verein, genau. Ja, ja, morgen werde ich wahrscheinlich spielen können. Da leitet gerade jemand das Geheimnis von Morton Manor, was ein sehr skurriles, detektiv-mystisches Abenteuersetting ist. Mehr weiß ich nicht, weil ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe es nicht bei den Rocket Beans geschaut. Ja, aber ich spiele da so einen alten Knacker, der senil ist und so ein bisschen exhibitionistisch, kleptomanisch veranlagt.
Also ich höre es gerade raus, ihr übernehmt also die Charaktere aus den von den Rocket Beans selber, oder?
Scheinbar, ja. Ich habe das ja vorher nicht gewusst, ja.
Ja, aber sehr schön. Auch das, ich würde zu gern zu gucken.
Tolle ist, eine Spielerin, die Tatjana, die spielt den Wilson, das ist der Butler von meinem Charakter. Und wir zwei funktionieren echt so gut. Sie macht das so schön phlegmatisch, wenn ich dann schreie, Wilson, dass sie dann antwortet, ja, Herr. Es ist so schön.
Es ist fantastisch. Ich höre sie mir tatsächlich immer häufiger an, auf Spotify als Podcast. Es ist einfach jedes Mal zum Schießen. Ich bin gespannt. Schreibt mir bitte, wie es war. Das war es wirklich eins meiner Lieblingsabenteuer von den Rocket Beans.
Ja.
Wie gesagt, da würde ich gerne Mäuschen spielen.
Die Rocket Beans, die sind ja weitestgehend an mir vorbeigegangen, weil ich nicht die Zeit habe, YouTube zu konsumieren. Mhm. Ich höre unterwegs beim Autofahren mit den Hunden und so weiter und überhaupt. Aber schauen ist halt nicht so meins. Deshalb, ja, die ganze Rocket Bean-Ära ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Also fantastische Leute, kann ich echt nur empfehlen. Also kann man sich auch alles anhören. Auf Spotify kurz unbezahlte Werbung dafür machen. Aber egal, die brauchen keine Werbung. ich brauche Werbung, das ist viel wichtiger. Nein. Ja, sehr cool, da freut es. Das wird spannend, das kann ich dir wohl sagen. Wird auf jeden Fall witzig werden. Das, so viel kann ich auch dazu sagen. Also ist eins meiner, wie gesagt, liebsten Abenteuer von denen. Sehr cool. Habe ich tatsächlich selber auch schon geleitet. Die Abenteuer von Morton Manor.
Sehr cool.
Ja.
Ja. Ansonsten, was habe ich noch für Projekte? Natürlich im Verlag jede Menge Projekte. Wir haben jetzt dann Drucklegung für Subversion. Da ist der Public Review fast abgeschlossen. Und die letzten Fehlerkorrekturen werden eingepflegt und mit dem Layout zusammengeführt. Und dann gehen wir da in Druck.
Micha, erzähl mal ganz kurz, für welchen Verlag?
Für den Polyfeder Verlag. Ja, sehr auch schön. Hier. Gerne kostenlose Werbung.
Da bist du denn jetzt für zuständig?
Ja, der Polyfeder Verlag ist im Prinzip von Nerds für Nerds. Wir hatten alle so ein bisschen Ideen und Projekte, die wir gerne verwirklicht hätten, aber weder die Manpower noch die Möglichkeit, das in einen großen Verlag zu platzieren. Und als dann irgendwann der Igni, der ja auch vielleicht mal hier zu Gast sein könnte, als der Igni dann ankam und sagte, hey, diese neue Sache, Subversion, total geil, würde ich gerne mal probieren, wie sieht's aus? Da habe ich dann ein paar Leute zusammengetrommelt und gesagt, hört mal her, ich habe mit dem Chat, mit dem Opti gesprochen, der würde uns da freie Hand geben, wir können das in Deutschland verwirklichen, das wäre ein Einstiegsprojekt, wo wir auch eine gewisse Fanbase aufbauen können und dann nehmen wir uns eins nach dem anderen unsere eigenen Projekte vor und verwirklichen die. Und ja, das läuft super, wobei, haha, ich habe ja gedacht, toll, du hast dann einen eigenen Verlag, da kannst du dann kreativ tätig werden und endlich deine ganzen Geschichten zu Papier bringen. Ist es natürlich nicht. Der Großteil vom Verlagswesen ist E-Mails schreiben, Steuerabrechnungen, Administration, Leute koordinieren, Vereinbarungen treffen, Dinge zusammenführen. Also alles, was ich als ADHS-Rübe eigentlich total gar nicht kann. Ja,
sehr cool.
Das heißt, ja, ist hartes Brot und sicher nichts, wo man sagt, hey, mach Karriere, geh als Rollenspiel, sondern ja, es macht Spaß, aber es ist halt nichts dran verdient.
Ja, Wahnsinn. Es ist schon, ist schwierig, hier Sandfuchs hat selber schon mal gesagt, es ist schwierig, im Rollenspiel in Deutschland Geld zu verdienen. Ist einfach so.
Ja. Ja.
Ich sehe gerade, ich bin gerade bei euch auf der Seite. Du warst auf der BavariaCon.
Ja.
Wow. Ich auch. Und wir haben uns nicht getroffen.
Ja, ich habe immer mal nach dir gelinst, aber ich habe dich auch beim Norbert am Tisch sitzen sehen, als ich am Schluss noch mal kurz durchgelaufen bin.
Ja.
Da zwei Runden hinter mir und war wirklich, ja, ohne Energie.
Ja, Wahnsinn. Krass. Also ich war ja von, ich war ja wirklich den ganzen Tag da, aber krass. Ich sehe es ja, nämlich ja. Gerade. BavariaCon 6, warte mal, das war doch schon.
Genau.
Ja. Ja, sehr cool. Hätte man sich ja über den Weg laufen können, aber ist halt so. Sehr schön.
Ja.
Nee, genau, also das schöne Arbeiten, die du da machst, Subversion, ich sehe es hier gerade, Grabräuber, Götterfunken, sind alles so Projekte, die ihr da habt. Ihr habt auch einen eigenen Poly-Podcast, sehe ich gerade.
Ja, jein. Da hatte der Lars, der Igni, damals ein Actual Play zu Subversion gemacht.
Mhm.
Aber ich sag mal, bei jedem guten Projekt hast du 50% Ausfall und so war es auch bei uns. Das heißt, es gab einige Leute, wo dann später gesagt haben, ja, die Zeit reicht nicht, so viel Energie möchte ich auch nicht investieren, die dann aus dem Projekt ausgestiegen sind. Und darunter leider auch der Lars, der ist ein ganz fantastischer Mensch und der macht ja auch den It's a Bug, Not a Feature, den ja Shadowrun Actual Play Podcast. Und er macht es auch ganz fantastisch, aber er macht eben die Dinge, für die er gerade brennt. Und ja, deshalb hat er leider unseren Podcast aufgegeben. Ich bin da die ganze Zeit schon am Hirnen, ob man den wieder aufnehmen kann. Aber du hast ja selber miterlebt, Zeit ist das knappeste Gut bei mir. Und ja.
Wenn man alles so viel hätte wie Zeit. Das ist.
Dabei schlafe ich schon in der Regel nur 5-6 Stunden, aber irgendwo ist halt trotzdem Ende.
Ja, also, dann kommen noch die eigenen Hobbys, die eigenen Bedürfnisse dazu und so weiter und so fort. Und dann ist so ein Tag auch wirklich schnell rum. Ne? Das ist krass.
Ja.
Wenn man dann noch so wie ich, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber ich habe zwei Stück und die wollen auch noch beschäftigt werden.
Ha, ich habe drei.
Ja, da, so. Da kommt dann einiges zusammen. Naja. Genau. Dann ist wirklich, den Verlag haben wir auch. Ich bin heute ein bisschen, ich bin lange raus. Ich habe, du bist jetzt die erste Aufnahme seit längerem wieder. Bin ein bisschen raus. Ich habe jetzt ein neues Setup in meinem Rechner stehen. Ich komme gerade nicht an die Festplatte ran, die an der WLAN-Box angeschlossen ist. Was macht Rollenspiel mit dir? Das ist so eine typische Frage, die ich euch quasi jedem stelle. Was hat Rollenspiel mit dir gemacht oder was ziehst du aus dem Rollenspiel? Das ist auch noch so eine.
Ich habe diese Frage schon imaginiert und mir oft selber beantwortet, nachdem du sie ja auch öfter mal stellst. Und ich habe nicht nur eine Antwort darauf. Es ist so vielschichtig. Es ist zum einen das, dass ich als damals absolutes Kellerkind wäre das Falsche, weil ich war nicht im Keller, ich war im Dachgeschoss, aber ist egal. Von der Bedeutung her war ich einfach Kellerkind, das heißt wenig Sozialkontakte und viel in meiner eigenen Welt. Und diese Welt mit anderen teilen zu können, mit anderen gemeinsam Geschichten zu erleben, das war für mich ein großes, großartiges Erlebnis. Und einfach Dinge auszuprobieren, Dinge sein können, die man in echt nicht ist. Ja? Mhm. Sei es mal frech, sei es mal zögerlich oder impulsiv, aggressiv, solche Dinge. Das ist ein wahnsinnig großartiges Ventil, ein wahnsinnig großartiger Spielplatz. Vor allem, wenn du jetzt denkst in die Richtung von LGBTQ oder sonst irgendwas. Also bei uns im Verein ist auch eine unheimlich hohe Dichte an diversen Personen, die sich einfach dort auch ausprobieren können und entwickeln können. Ja, das finde ich schon mal eine ganz fantastische Sache auf der einen Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass es unheimlich gut soziale Kompetenzen schult. Perspektivübernahme, Empathie, Sprachgewandtheit in gewisser Weise auch. Das sieht man ganz toll, wenn wir neue Spieler haben, die dann ein paar Mal mitspielen und dabei sind, wie die sich entwickeln. Das, also finde ich gigantisch. Ja? Mhm. Auch an meinen Kindern, meine Kinder spielen auch alle Rollenspiele. Haben auch alle ziemlich früh angefangen. Und ja, das sind andere Menschen im Rollenspiel. Das sind, die haben einfach Offenheit, Möglichkeit, sich da auszudehnen und denken da auch gerne viel drüber nach. Ja. Und dann eben zu guter Letzt die eigenen Geschichten. Deshalb bin ich ja auch gerne Spielleiter, GM for Life. Eigene Geschichten auszuprobieren und zu interagieren mit den Leuten, sie weiterzuentwickeln. Mhm. Selten habe ich so eine Geschichte, wo ich denke, aha, dann passiert das, dann geht es damit weiter, dann kommt diese Zwischensequenz und so weiter, sondern wo ich einfach den Keimling, nenne ich das einfach mal, für die Geschichte habe. Und dann schaust du selber, wie viel Wasser kommt, wie viel Sonnenlicht kommt, wie viel Wärme kommt, wie entwickelt sich der Keimling. Das ist viel spannender und großartiger und wirkt dann auch organischer, als wenn du von vornherein so eine Railroad pavest und sagst, so, das ist die Geschichte, die heute stattfindet.
Also beim Geschichte schreiben, wenn du jetzt eine Geschichte erzählst als Spielleitung, hast du wahrscheinlich, so wie die meisten, viele Eckpunkte fertig. Wo die oder was, wie gehst du darin vor, wenn du eine Geschichte fertig machst? Sagen wir es mal so.
Also, ja, das sollte ich jetzt gar nicht sagen, weil das natürlich pädagogisch nicht sehr gut ist, wenn ich das jetzt sage. Aber da ich 3 bis 5 Runden pro Woche leite, habe ich selten wirklich Vorbereitung. Mhm. Vorbereitung habe ich für vorgefertigte Abenteuer, gerade wenn ich jetzt auf dem gratis Rollenspieltagen das Abenteuer aus dem Paket anbiete, dann muss ich das natürlich vorbereiten. Mhm. Ansonsten, ja, komme ich mit der Idee und ohne Notizen, die Notizen entstehen beim Spielen. Wenn ich mir Namen ausdenke, notiere ich mir die nebenher, damit ich sie einfach irgendwie nachher wieder zugreifbar habe. Aber ja, das war's an Vorbereitung. Die Idee und dann schauen wir mal, was draus wird.
Also wird viel improvisiert.
Sag total. Mal so. Eigentlich nur, ja.
Ja, ja, sehr gut. Entschuldigung. Das hatten wir gestern auch das Thema, dass sehr viel improvisiert wird. Dass, klar gibt es immer diese Eckpunkte, wenn die Spieler und so an dem und dem Ort sind, passiert oder könnte dies und jenes passieren. So, dass man so ein bisschen was vorbereitet hat. Aber der für mich ist eigentlich immer, und das finde ich eigentlich viel wichtiger, der Weg ist das Ziel. Nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg dorthin. Ne? Also,
ja.
Das ist auch noch so, fiel mir gerade noch ein. Hast du gemerkt, dass Rollenspiel etwas bei dir verändert hat, so eigenschaftsmäßig, dass du sagst, ich kann dadurch viel freier sprechen oder irgendwie sowas halt? Also,
definitiv, ja. Ich habe es ja vorher schon erwähnt. Ich war Kellerkind, ich war schüchtern. Ich hatte keine große Lust und auch keine Fähigkeiten, keinen Werkzeugkasten, um mit anderen in Interaktion zu treten. Mhm. Und das hat sich auf jeden Fall verändert. Also, oder würdest du jetzt sagen, ich bin noch sehr introvertiert im Umgang mit dir?
Nein, um Gottes Willen. Nein, weil ich habe das bei mir gemerkt, dass ich sag jetzt mal, schlagfertiger geworden bin. Na, das, ja. Weil im Rollenspiel ist ja so, du redest mit irgendeiner Person, also mit Person X, einem NPC, und du weißt ja, dass du kannst dieser Person nicht mental oder physisch wehtun. So, ne? Und also da habe ich dieses Schlagfertige eigentlich gelernt, sodass ich halt sagen konnte, okay, also für mich im Privaten, ich habe jetzt nicht auf alles eine Antwort, aber ich kann mich dem entgegensetzen, wenn einer mir doof kommt, sag ich jetzt mal. Ne? So, das hat mir sehr geholfen, gerade im Beruflichen, sag ich es mal. Also da habe ich, kann ich irgendwann mal was zu erzählen, aber gehört hier eigentlich nicht hin. Aber da habe ich mich mal so ein bisschen aufgebäumt und gesagt, nö, das passt mir nicht, ich bin dann mal weg, so ungefähr. Na? Und das hätte ich, glaube ich, nie gemacht, wenn ich nicht Rollenspiel gespielt hätte.
Ja, genau das meine ich. Tut, ne? Du weißt ja zum Teil auch gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja? Und dadurch, dass wir im Rollenspiel immer ein gewisses Bleed-in, Bleed-out haben, ja, also immer eine Wechselwirkung von der Figur zum Spielenden im Hintergrund,
ja.
Wenn du das erste Mal in so eine Konfliktszene kommst und mich mit und dich mit der Spielleitung so richtig fetzt oder mit einem anderen Spielenden am Tisch, dann merkst du ja manchmal selbst, dass du physiologische Reaktionen hast, dass der Puls geht, dass irgendwas. Ja, genau. Ja. Und diesen Druck in der Situation aushalten zu können, zu lernen, ihn aushalten zu können und zu sehen, danach geht die Welt weiter. Das ist schon mal eine sehr wirklich heilsame Erfahrung. Und ich denke, das hilft ganz vielen.
Ja, also das, dieses aus sich rauskommen, dieses vom... Wir haben jetzt einen am Tisch, der spielt, glaube ich, jetzt seit 3 Jahren mit. Ist das dritte oder vierte Jahr jetzt für ihn? Und der ist sehr, sehr introvertiert. Ne? Der ist eigentlich, so wie du schon sagst, halt eben, also jetzt nicht direkt Kellerkind, würde ich jetzt nicht sagen, weil er schon sehr viel draußen macht. Der hat Kontakte nach draußen, also der ist ganz viel im Aikido, ist ganz viel im Japanischkurs und so weiter. So, der macht viel draußen so. Aber er ist halt ein sehr ruhiger Typ. Und jetzt hat der in meiner eigenen Welt hat er einen Charakter gespielt, der total aus sich rauskommt. Also das passt eigentlich. Ich war schockiert, als er gesagt hat, ich ziehe die Pistole und schieße ihm in den Kopf. So. Da war ich wirklich, das hätte ich nie im Leben gedacht von ihm. Na, und er will jetzt, das hat er gestern auch noch wieder gesagt, er möchte jetzt mehr solche Charakter spielen, wo er ja so ein bisschen frech, ein bisschen aus sich rauskommen. Mhm. Und das, weil ihm das auch unglaublich viel Spaß macht. Ne? Und ich glaube, auch da ist wieder so eine Entwicklung, die das, oder wo er das mit ins Private mitnimmt. Auf jeden Fall. Mhm. Ja? Einfach, so wie ich halt auch eben so ein bisschen schlagfertiger zu werden. Ne?
Ja, definitiv.
Ja. Also schon wirklich, also ich höre es immer wieder und mir fällt das bei mir immer wieder selber auf mit dem, mit das, was Rollenspiel mich oder wie Rollenspiel mich verändert hat, ne? Ist einfach so. Mhm. Ja, du merkst es wahrscheinlich auch selber bei deinen Kindern, oder?
Ja, also ich will jetzt nicht wirklich viel über meine Kinder erzählen.
Nein, um Gottes Willen.
Kein explizites Einverständnis und ich weiß zumindest, dass mein Großer da sehr skeptisch ist, was alles internetmäßige soziale Medien und so weiter betrifft.
Okay. Nee, das ist ja gar kein Problem.
Aber ich denke, er wäre in seinem Leben jetzt an einer anderen Stelle, wenn er nicht im Rollenspiel sich ein bisschen ausprobiert hätte. Ja, davon bin ich überzeugt. Und mein Mittlerer, der ist sozial sehr vorsichtig, geht aber begeistert mit auf die Vereinsabende. Weil das einfach für ihn auch so ein bisschen ein Safe Space ist, wo wo man sich ausprobieren kann. An dem Punkt habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal argumentiert.
Ja, das ist klar. Einfach
der zentrale Punkt, finde ich.
Ja. Ja, ich träume auch noch so ein bisschen davon, sowas bei uns in der Ortsbibliothek zu machen. Ich bin jetzt gerade, habe ich jetzt angefragt bei uns im Kindergarten, wo die Tochter hingeht, ob man da so also alle drei Wochen, wenn ich dann Spätschicht habe, dass ich dann morgens mal hinfahre und dann eine Stunde mit den Kindern, immer im Wechsel mit den Kindern dann halt Little Wizards spiele.
Ja, das ist auch sehr cool, ja.
Muss die Kita-Leitung sich jetzt ein bisschen mit den anderen, also mit den Gruppen da orientieren, ob das geht oder nicht, ob die das möchten. Ja, ist halt immer noch so eine Frage. Genau. Bin ich sehr gespannt drauf. Also, diese Öffentlichkeitsarbeit, da habe ich schon sehr, sehr Bock drauf.
Also, wenn du irgendwann Hilfe brauchst, einen Verein zu gründen, kannst du dich gerne an mich wenden. Ich habe, glaube ich, 3 Rollenspielvereine jetzt im Laufe meines Lebens gegründet.
Ja, ich komme drauf zurück. Ich habe sowieso noch eine, ja, was heißt ein Anschlag auch nicht, aber ich habe noch so eine Idee und die werde ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwann umsetzen. Also habe ich auf jeden Fall im Rahmen des Podcasts auf jeden Fall vor. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das klappt und ob ich wenig da alles auf den Tisch kriege, an den imaginären Tisch. Aber da erzähle ich dir gleich was zu, wenn die Folge vorbei ist. Also seid gespannt, liebe Zuhörer.
Oh, komm schon, trau dich.
Ich hab ein bisschen, okay, ich kann es sagen, ich habe ein bisschen vor und da hat der Norbert mich auf die Idee gebracht. Und ihr hört es als erstes bei mir, hoffentlich. Ich habe so die Idee, so ein bisschen die Rollenspiel-Convention-Geschichte aufzudröseln. Wann war die erste Convention und wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
Aha.
Das, und da habe ich eigentlich vor, einmal wieder den Norbert einzuladen, weil der seit Tag 1, seitdem er denken kann, quasi auf Rollenspiel-Conventions ist, unterwegs ist und der das so ein bisschen von außen betrachten kann. Und halt eben zwei Organisatoren von, ich sag jetzt mal, 3 Eichkon oder von Conventions, die halt schon ein bisschen länger dabei sind, die dann ihre Sichtweise so ein bisschen erzählen können. Das ist eigentlich so die Idee für eine Special-Folge für diesen Podcast.
Ja, da musst du auf jeden Fall mal Kontakt suchen zu, ach herrje, der Name, World of RPG ist der Podcast. Der macht das Ganze auf Englisch und geht alle Länder durch, aber der ist auf jeden Fall auch ein Urgestein und hat da ganz viele Conventions auch international besucht, weil er beruflich quasi auch durch die ganze Welt tingelt. Jetzt kriege ich natürlich bloß den Namen nicht hin, was super peinlich ist. Und eigentlich müsste seine Homepage ein Impressum haben, finde ich aber gerade nicht. Ja, tut mir leid, vielleicht kann ich es nachher noch nachreichen, dann kannst du es reinfriemeln oder auch nicht. Aber ja. World of RPG, such mal Kontakt zu dem Host von World of RPG.
Ich habe es auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall machen.
Genau.
Also diese Idee besteht und es ist halt schwierig, dann auch gleich 4 Leute einen Termin zu finden. Aber ja. Ich schätze mal, das sollte auf jeden Fall klappen. Weil ich habe Bock, das so ein bisschen aufzudröseln und weil es ja auch. Ja, ich finde es einfach interessant. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, interessant für diese, für die Rollenspielszene an sich. Und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben auf Instagram, was ihr von dieser Idee haltet. Und vielleicht habt ihr ja Ideen, wen ich da noch einladen könnte oder was interessant für euch wäre da draußen, liebe Zuhörer.
Der Ralf Sandfuchs war da mit einer der Ersten. Der war damals schon in der Gilde für Rollenspieler aktiv. Mhm. Hat auch im Interview bei mir im Podcast erzählt. Das kannst du dir gerne nochmal anhören. Ach, übrigens, der Host von World of RPG, Moritz Botz heißt er. Mo Botz.
Ja. Mo Botz, okay.
Ja. Ansonsten, ich nehme mal an, die ganzen Leute vom Dreieichkorn, die hast du schon irgendwie in deiner Kontaktliste, oder?
Nein, also ich kann es dir nicht sagen, weil ich lade die halt in Discord ein und ich erfahre dann erst. Ich mache mich vorher nicht schlau, wen ich hier zu Gast habe, damit ich wirklich Ja, so wie jetzt, also die bekannteste Folge, also die mir so im Gedächtnis geblieben ist, halt einfach Ralf, der, wenn man sich die Folge anhört, ich bin mehr als einmal sprachlos. So. Mhm. Und deswegen mache ich mich nicht schlau im Vorfeld. Gut, wenn die jetzt auf Instagram schreiben, hey, ich habe Bock, dann gucke ich schon auf die Seite. Oder aber ich mache mich vorher nicht schlau, wen ich hier zu Gast habe, damit ich wirklich auch darauf reagieren kann, damit das so ein bisschen im Flow bleibt. Und ja, also ich finde es einfach authentischer irgendwie. So.
Ja, definitiv mache ich ähnlich, wobei ich meistens sozusagen einen Grund habe, warum ich die Leute einlade. Dann habe ich schon einen Anker, wo ich ansetzen kann.
Ja gut, ich lade ja ein, ja, wie soll ich sagen? Ich gebe ja den Aufruf, wer hat Bock, seine Geschichte zu erzählen. Ich lad schon ein, aber ich, und wenn die Leute und die Leute, die sich melden und dann Lust haben, was zu erzählen, dann ist das schön. Also, so mache ich das. Das ist so mein Konzept eigentlich. Ja. So ist das. Micha, das war. Die Stunde ist fast rum. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Wir sind jetzt bei 50 Minuten, aber wir haben noch ein paar Minuten haben wir noch.
Ich könnte alles massig erzählen. Wenn du den Stöpsel rausziehst, dann kommt eine Flut an Sachen, die ich runterleiern würde. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es vielleicht die Stelle, der Moment, wo ich so ein bisschen auf Rollenspieltheorie dich anstupseln kann, weil ich ja mitbekommen habe, dass du da noch sehr unbedarft an das Thema rangehst. Und Rollenspieltheorie ist für mich so ein bisschen das Steckenpferd, wo ich sehr viel Zeit versenkt habe und wo ich mich sehr dafür begeistern kann.
Das Was gibt es da? Was kannst du mir dabei bringen? Was kannst du mir da erzählen?
Rollenspiel. Ich glaube, ich habe, war es beim Philipp letzten April in der Aufnahme zum nervig niveaulosen Trash Talk? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls habe ich irgendwo mal öffentlich mich geäußert und gesagt, dass DSA und D&D faktisch dasselbe sind. Und du kannst dir vorstellen, dass ich da sehr dafür angefeindet wurde. Aber aus rollenspieltheoretischer Sicht sind sie eben faktisch dasselbe. Ja? Ist nahezu derselbe Würfelmechanismus, wenn man mal von diesen 3W20 bei den Talentproben absieht. Du hast ein einzelnes Würfelereignis im Kampf, das darüber entscheidet, ob jetzt irgendwie die Attacke gelungen ist oder misslungen. Bei DSA kommt dann noch die Parade hinten dran, ja, die ja im Prinzip Game-Breaking ohne Ende ist. Aber mal ganz abgesehen davon, das ist ein einzelnes Würfelereignis, das in der ersten Runde einen kritischen Erfolg machen kann oder in der ersten Runde einen Patzer machen kann. Und würdest du nicht diesen Mechanismus zusammenschalten mit dem sogenannten HP-Bloating, dann würdest du das System an der Stelle schon nahezu unspielbar machen. Mhm. Ja? Du hast in DSA und D&D eben diesen riesen Hitpoint-Pool im Hintergrund, damit solche Ersttreffer, die glücklich oder unglücklich laufen, nicht gleich den gesamten Kampf kippen können. Ja? Mhm. In DSA, in D&D, kannst du im Prinzip als hochstufiger Held in die Mitte von Gegnern hüpfen und sagen, okay, dann treffen die mich halt 2-3 Mal, das ist egal, weil das der Hitpoint-Pool das abfedert. Und wenn man sich allein überlegt, was da mit diesem Mechanismus alles mitkommt, dass du nämlich Heiltränke brauchst, die das Ganze auch wieder herstellen können, um das Ganze wieder auszugleichen, und dass du kein Verletzungsmodell haben möchtest, dass die erste Wunde gleich zu einem empfindlichen Einschränken der Kampffähigkeit führt, ja, dann ist es so faszinierend für mich, diese Systeme so zu ziselieren. Verstehst du, was ich meine?
Ja, so ein bisschen. Das ist schon fast eine eigene Folge wert, glaube ich.
Ja, können wir auch gerne mal versuchen, dann in einem halben Jahr wieder oder so. Also, ja, es ist eine eigene Welt, definitiv. Ja? Wenn du andere Systeme anschaust, wie jetzt zum Beispiel Shadowrun, wo der erste Treffer erstmal tödlich sein kann, oder zumindest dazu führen kann, dass du mit einem Modifikator von, keine Ahnung, -6 Würfeln oder so rumläufst, dann ist völlig klar, dass der erste Treffer in Shadowrun entscheidender sein muss, also steuerbarer sein muss. Und das erreichst du eben durch diese Würfelpools an W6, die die Verteilungsfunktion zu einer Normalverteilung formen. Ja? Mhm. Der einzelne Würfel hat eine flache Verteilung, wo jedes Einzelereignis gleich häufig ist. Ja. Aber bei einem Pool sind diese Extremereignisse eben viel, viel seltener und das meiste spielt sich in der Mitte ab. Das heißt, das Ergebnis ist berechenbarer. Und du kannst eben als Profi, der in einer Stealth-Mission unterwegs ist und von hinten eine Wache niederschlagen möchte, eher einschätzen, klappt das oder klappt das nicht.
Mhm. Ja, jetzt weiß ich, jetzt hast du ein bisschen Klick gemacht. Ja, ja.
Ja, also kannst du in DSA eigentlich nicht oder in D&D. Ja? Du kannst da auch patzen.
Ja, das stimmt. Ganz kurz vor, also ganz kurz im Nachgang, wenn ihr euch beschweren möchtet, ich verlinke den Michael auf Instagram in die Shownotes. Ich enthalte mich wirklich. Nein, Quatsch. Ich finde es bei DSA immer so schwierig. Man hat es immer mal wieder gehört in den Folgen im Vorfeld mit den Würfelproben an sich. Immer dieses dreimal auswürfeln. Ich habe es gestern Abend wieder gemerkt, es ist einfach billig mit dem Ausrechnen, mit dreimal würfeln, oh, gucken, habe ich das geschafft, habe ich es nicht geschafft. Gut, wenn man länger spielt, dann kennt man die Werte eventuell auswendig. Aber es bringt einen so raus, aus, wenn es... Aber
du weißt, warum es da ist jetzt vielleicht, weil es nämlich die Varianz von dem einzelnen Wurf ein bisschen abklettet.
Ja. Das ist
dafür, dass jemand mit, keine Ahnung, Kriegskunst 12 nicht sagt, okay, wir machen einen Frontalangriff gegen die gut bewachte Festung oder sowas.
Ja, ja.
Also, wie sagt man, macht die Schnitzer weg. Die Scharte, wetzt die Scharte aus, genau, ja, wenn du einen schlechten Wurf dabei hast.
Mhm.
Ja? Das ist der eigentliche Hintergrund. Weil, sonst gibt es ja solche Ereignisse wie zum Beispiel, dass der Barde und der Barbar gemeinsam über das Schlachtfeld gehen und der Barde sagt, oh, ich möchte wissen, was hier für eine Schlacht war, würfelt seine Geschichte oder sonst irgendwas und würfelt dann halt irgendwie den Einser oder so und der Barbar nebendran würfelt den 20er, obwohl ihn das überhaupt nicht interessiert und hat dann plötzlich alle Fakten oder sowas. Mhm. Das sind ja die Sachen, über die man sich in diesem Film The Gamers so gerne lustig macht.
Okay.
Kennst du nicht?
Nee, kenne ich nicht. Da steht, glaube ich, jetzt gerade Fragezeichen.
Du bist einfach zu jung. Du bist ein Küken. Entschuldigung. Das findest du in YouTube ganz bestimmt. Also richtig geil ist auch nur der erste Film, der sich wirklich über diese ganzen Rollenspielklischees lustig macht. Musst du dir unbedingt mal anschauen. Ich suche dir einen Link raus, dann kannst du den in deine Shownotes mit reinpacken.
Ich glaube, ich habe es schon gefunden.
Alles klar.
Aber kannst du mir gerne nochmal schicken und dann werde ich es auch in den Shownotes verlinken. Ich bin jetzt vorgestern 31 geworden, meine Güte. Also ich habe am 25.03. Geburtstag, wir nehmen am 27. auf. Ich ärgere mich selber, dass ich nicht vor etlichen Jahren das alles kennengelernt habe. Ist einfach so.
Ja gut, du siehst ja an mir, wenn du zu früh in das Hobby einsteigst, dann machst du bloß so einen Powergaming-Quatsch.
ja, genau.
Ja, das gehört halt leider dazu.
Meine Frau erinnert mich gerade daran, dass ich gleich noch einen Termin habe. Okay. Michael, das war wirklich eine sehr schöne Folge. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Ich hoffe dir auch. Und wir hören uns definitiv nochmal wieder. Sei es im Einklang des Convention-Sonderfolge oder eine Lehrstunde der Theorie im Rollenspiel.
Ja, oder auf der nächsten BavariaCon. Ich sehe ja ikonisch genug aus, mich erkennt man ja wieder.
Also, ja.
Gerne.
Auf der nächsten BavariaCon kann ich gleich schon mal anteasen. Ich bin auf jeden Fall da. Ich bringe wahrscheinlich auch Verstärkungen mit. Und ich habe da jetzt schon Bock drauf. Und wo kann man dich denn das nächste Mal sehen? Also jeden Freitag bei euch im Verein?
Ja, Die gute Barbara plant noch unseren Convention-Kalender. Das heißt, wir sind da noch nicht so ganz fix dabei. Aber wo ich auf jeden Fall hingehen werde, ist die HügelCon in Tübingen. Und parallel laufen leider sehr viele andere Conventions an demselben Wochenende. Die LindenCon, wo dann der Kollege aus Ostdeutschland hingeht. Und die FeenCon, wo die Maddie hingehen wird. Das heißt, wir haben uns ja aufgespalten. Dann möchte ich auf die RPV gehen eigentlich. Ob das so klappt, das weiß ich noch nicht. Ich bin auf der Spiel Essen definitiv und ich bin bei Dreieich wieder voll dabei.
Sehr gut. Wann ist die Dreieich-Con?
Boah,
Bist du noch nicht, okay.
November, 15. November, so roundabout.
Sehr gut. Da werde ich wahrscheinlich, ich versuche es auf jeden Fall auch irgendwie unterzukriegen. Vielleicht klappt das, vielleicht nicht. Updates werdet ihr hier kriegen. Und vielleicht klappt das dieses Jahr auch mit der Spiel in Essen. Da wollte ich letztes Jahr eigentlich schon hin. Hat nicht geklappt. Aber, Micha, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr
Es hat mir
gerne.
sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns definitiv wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.